Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Los.
Ihr hört das Tagesinfo vom 9. Oktober 1992.
Tagesinfo.
Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Radio Dreieckland.
Tagesinfo.
Hallo, willkommen zum Tagesinfo heute am 9. Oktober hier auf Radio Dreieckland. Wie vielleicht dieser recht ungewöhnliche Anfangsjingle schon signalisiert, wird es heute kein normales Tagesinfo geben. Der Grund ist, dass seit heute Mittag der Querfunk-Ratschlag hier auf Radio Dreieckland läuft. Wenn ihr schon länger eingeschaltet habt, habt ihr das ja mitgekriegt, dass es die Sendegefäße heute Nachmittag nicht in der normalen Form bestehen. Vielleicht kann jetzt mal jemand vom Querfunk-Ratschlag selbst kurz nochmal sagen, was vielleicht jetzt am Nachmittag war und was es damit auf sich hat.
Der Querfunkratschlag ist ein Treffen von freien Radioinitiativen im deutschsprachigen Raum. Es sind ungefähr an die 30 Radioinitiativen hier angereist, um sich am Wochenende über die Situation freier Radios auszutauschen. Im Moment befinden sich die gerade in der alten Uni, um sich gegenseitig vorzustellen, zu informieren über den Stand ihrer Initiative oder ihrer Radiogruppe. Außerdem wird heute Abend noch eine öffentliche Diskussion stattfinden, auf die ich noch hinweisen möchte. Und zwar ist es eine Podiumsdiskussion zum Thema Gegenöffentlichkeit in den 90er Jahren. Wir haben seit 14 Uhr eine Sondersendung gehabt und haben verschiedene Radioinitiativen hier über den Sender vorgestellt. Wir werden hoffentlich auch jetzt im Laufe der nächsten Stunde noch die eine oder andere dazu hier zu Wort kommen lassen. Wollten euch jetzt, um euch mal einen kurzen Überblick zu geben, was für Initiativen oder wo die überall herkommen, zu geben, ganz kurz aufzählen, wo die denn alle herkommen. Radioaktiv Hameln.
Radio P Ost-Berlin.
Radio Loretta Hamburg.
Radio St. Paula Hamburg.
Radio Quer Mainz.
Radio Eckenbrecher aus Hannover.
Radio Frei Erfurt.
Und Radio X Frankfurt.
Radio Coloradio Dresden.
Urbo Unabhängiges Radio Bochum.
Radio Lora München.
Radio Z Nürnberg.
Radio Schaumberg Hagen.
Radio Lora Zürich.
Und das Studentenradio Ilmenau.
Eine neue Essener Welle.
Lokalfunk Göttingen.
Radio T aus Chemnitz.
Pfarrfunk Breitenberg.
Radio Z aus Nürnberg.
Radiokanale Grande Neu-Ulm.
Und ein Radio aus Innsbruck.
Radio Farabundo Martí El Salvador.
Und Radio ARA aus Luxemburg.
Und wie vorher aus Wien, Plural FM. Und die Hymne passt ja wie die Faust aufs Auge. Das also die Radioinitiativen, die hier in Freiburg am Wochenende zusammengekommen sind, wie gesagt, um sich gegenseitig auszutauschen, sich zu informieren zu Gegenöffentlichkeit, Medienzugang, Struktur und Finanzierung freier Radios. Jetzt aber haben wir auch noch ein paar Infobeiträge, denn es geht noch mehr ab als nur dieser Radiokongress hier in Freiburg. Da kann euch gleich Martin nochmal sagen, was für heute an Beiträgen noch vorgesehen ist.
Ja, wir fangen mal hinten an. Es gibt so gegen 10 vor 7 auch so wie gewöhnlich erstmal Veranstaltungshinweise. Es finden morgen mehrere Demonstrationen statt. Und sonstige Veranstaltungen dazu werden wir euch dann informieren. Dann ist vorgesehen ein Beitrag über Lengerich. In Lengerich war ja bekanntlich eine Brandkatastrophe, wo auch sehr viel Dioxin freigesetzt wurde. Wir haben heute Nachmittag ein Interview mit Manfred Kauder von Greenpeace Hamburg geführt, der vor Ort war und der auch dort zur AG-Chemie-Kampagne gehört und der einiges Informatives dazu sagen kann. Ferner haben wir vorbereitet einen Nachruf auf Willy Brandt. Willy Brandt ist nämlich gestern gestorben. Ferner gibt es noch einen Beitrag zum Thema Rechtsruck. Dieser Begriff Rechtsruck geht ja jetzt inzwischen auch schon durch die liberal-bürgerliche Presse, also dass alle es inzwischen auch mitgekriegt haben, dass sich jedoch Wesentliches gerade verändert in diesem Staat. Wir haben ein Interview geführt mit Reinhard Kühnel. Das ist ein Politologe und Buchautor aus Hamburg, der sich in mehreren Veröffentlichungen mit dem Thema Faschismus, Rechtsextremismus beschäftigt hat. Und jetzt zu Beginn des Infos, also gleich anschließend, gibt es einen Beitrag zu El Salvador. Da sitzen jetzt schon vier Menschen im Studio und die werden euch jetzt mal selber sagen, was euch da erwartet.
Ja, wir haben hier einen Studiogast aus El Salvador von Radio Farabundo Martí. Ihr habt das ja wahrscheinlich bei uns schon öfters mitgekriegt, dass wir haben auch Sendungen ziemlich viel gemacht zu El Salvador. Am 1. Januar wurde ja das Friedensabkommen in El Salvador unterschrieben, was auch gleichzeitig für die Radios Farabundo Martí und Radio Venceremos bedeutete, jetzt sich legalisieren zu können. Wir haben heute hier jemanden und dann einfach ein bisschen über diese Situation reden, der Legalisierung und wie die aktuelle Situation in El Salvador ist. Sollen wir damit jetzt gleich anfangen? Ja, gut. Dann, ja, wir haben noch jemand hier aus München von der Unterstützergruppe, der wird es auch übersetzen. Und vielleicht die erste Frage gleich mal, ob du uns erklären kannst, so ein bisschen die Situation von einem Guerilla-Radio, also Farabundo Martí, wie lange es das gibt, von einem Guerilla-Radio bis heute als Radio legal in El Salvador, in der Hauptstadt.
¿Puedes contar un poco sobre la radio, sobre el proceso de la legalización? Entonces, ¿desde hace cuándo existe la radio ya? Y, bueno, ¿cómo estaba todo este proceso después del acuerdo de paz en enero?
Bueno, antes que nada quisiera brindar un saludo a todos los compañeros de todas las radios que están asistiendo al evento de Radio Dreieckland.
Ja, zuerst mal möchte ich euch alle hier und alle Anwesenden bei dem Querfunkratschlag der 90er hier in Freiburg begrüßen.
Para hablar un poco sobre el origen de Radio Farabundo Martí, bueno, lo que pudiera decirles de manera sintética es que la radio surge como una necesidad de nuestro pueblo ante el cerco de información que había puesto la dictadura militar en la década de los 80. Al final, dijéramos, del año 80 es cuando surge básicamente la idea de la radio.
Ja, ganz grundsätzlich zunächst erstmal was über den Ursprung von Radio Farabundo Martí aus El Salvador zu sagen. Ganz grundsätzlich hat sich das Radio gegründet aus der Notwendigkeit heraus, die Anfang der 80er, Ende der 70er Jahre entstanden ist, als die herrschende Militärdiktatur in El Salvador keine Möglichkeit zu einer freien Meinungsäußerung mehr zuließ. Das war eben der Anfang, als sich 1982 Radio Farabundo gegründet hat.
La primera Radio Farabundo Martí surge en Costa Rica, transmite desde Costa Rica, un poco aprovechando el respaldo de la solidaridad costarricense al pueblo nicaragüense. Esa se traduce pues en ayuda para la instalación de Radio Farabundo Martí a finales del año 80 en Costa Rica.
A finales del 80, uh-huh. 70. Zunächst nochmal die tatsächlichen Ursprünge des Radios. Beginnen eben schon Anfang der 80er aus Costa Rica. Dort hat Radio Farabundo begonnen, eben aus Costa Rica nach El Salvador zu senden, was noch zu tun hatte mit der Solidarität und der Unterstützung aus Nicaragua. Und
bueno, sí. Después, cuando se aproxima la ofensiva en el año 80, la ofensiva general que lanzó el FMLN en el año 81, la radio Farabundo Martí traslada sus transmisores a Nicaragua y de allí surge, digamos, la Radio Liberación, que era la misma radio Farabundo Martí transmitiendo desde Nicaragua.
Und dann mit dem Beginn der Generaloffensive 1981 wurden die Sendeanlagen, die aus Costa Rica nach Nicaragua gebracht, und dort lief das lief noch damals unter dem Namen von Radio Liberación. war aber ursprünglich schon von dem gleichen Personal wie jetzt Radio Farabundo Martí.
Después por presiones del gobierno norteamericano sobre el gobierno nicaragüense sandinista, la Radio Liberación tiene que callarse y nos trasladó, nos costó aproximadamente un año trasladar los transmisores hacia El Salvador.
Und als dann auf Druck der USA, als der Druck der USA auf Nicaragua stärker wurde, zwang es auch uns von Radio Farabundo Martí, unsere Sendeanlagen aus Nicaragua nach El Salvador zu transportieren.
Luego, bueno, Radio Farabundo Martí comienza a transmitir sus emisiones desde Chalatenango en diciembre del año 81 e inicia sus transmisiones oficiales el 22 de enero de 1982, recordando la masacre de campesinos en 1932, el 22 de enero.
Und den eigentlichen Sendebetrieb nimmt Radio Farabundo Martí aus den Bergen Chalatenangos in El Salvador Ende 1981 auf. Die erste Sendung als Radio Farabundo Martí aus El Salvador beginnt am 22. Januar 1982. Dies in Erinnerung an den großen Aufstand 1932, der mit einem großen Massaker von den Regierungsstreitkräften beendet wurde.
Luego, bueno, estos 10 años de guerra, la radio logró desarrollarse a tal punto que al final de la guerra nosotros podemos decir que aunque el ejército de El Salvador era de los más fuertes en América Latina, era nuestra radio prácticamente indestructible por la manera de operar y de ser apoyada por el pueblo.
¿Era disponible?
Nuestra radio durante la guerra
sí.
Fue muy perseguida
sí.
Y logró desarrollar una capacidad tan grande que al final de la guerra no era posible destruirla.
Und in diesen 10 Jahren, während diesen 10 Jahren des Krieges in El Salvador bis heute, hat es die Regierung und die Streitkräfte haben es nicht geschafft, das Radio zu zerstören. Im Gegenteil, das Radio hat sich so weit entwickeln können, dass sie jetzt nach über 10 Jahren Krieg in El Salvador daraus noch gestärkt hervorgegangen sind und heute als legaler Sender auftreten.
Y bueno, nuestro décimo aniversario lo celebramos en San José las Flores, en un pueblo de Chalatenango, prácticamente unos 2 meses antes de hacer nuestro traslado hacia la capital San Salvador.
Unseren 10. Geburtstag am 22. Januar 1992, also diesen Jahres, haben wir in einem kleinen Dorf in Chalatenango in San José las Flores gefeiert, gut 2 Monate bevor wir unsere Sendeanlagen in die Hauptstadt San Salvador verlagert haben.
Como fruto de las negociaciones, la radio ya fue legalizada, tiene su frecuencia en 102.1 MHz en FM. Estamos tramitando también la legalización de transmisiones en onda corta para la región centroamericana.
Und mit den Verhandlungen wurde nun die Möglichkeit geschaffen, dass das Radio sich legalisiert, hat nun seit April diesen Jahres seine legale Frequenz auf 102,1 MHz auf UKW. Und wir haben bereits auch die Möglichkeit geschaffen, um auch wieder auf Kurzwelle zu senden.
Y bueno, ya estamos con las oficinas en San Salvador, estamos con nuestro equipo de periodistas, los corresponsales en los diferentes departamentos, etc. Y bueno, ahora que estoy yo aquí representando la radio en el evento de Radio Dreieckland.
Ja, und das Radio, Radio Farabundo Martí, hat sein eigenes Büro, hat seine Sendeanlagen heute in der Hauptstadt in San Salvador, hat seine Presseabteilung mit den Reportern, hat verschiedene Korrespondenten in den verschiedenen Landesteilen El Salvadors. Ja, und ich bin jetzt heute hier in Freiburg, um eben hier bei Radio Dreieckland an dem Querfunkratschlag teilzunehmen.
Yo no sé exactamente cómo es con el tiempo. Ich frage vielleicht mal jetzt kurz rein ins Ding, wie sieht's denn aus mit der Zeit?
Ja, wissen wir auch nicht, aber ich glaube, ihr könnt noch ein bisschen weitermachen.
Okay, por eso quiero preguntar un poco cómo es la situación ahora en El Salvador, porque Oímos bastante cosas sobre la pregunta de la Tierra, que está bastante difícil y había una manifestación grande. ¿Y en qué forma está la radio dentro de eso? Ese movimiento, ¿no? Also ich habe jetzt erstmal gefragt nach der Zeit, wie es aussieht hier. Wir können aber noch ein bisschen weitermachen. Danach die Frage einfach, dass es ja auch einige Schwierigkeiten gibt mit der Umsetzung des Friedensvertrages, nämlich gerade die Landfrage. Da gibt es einiges an Bewegung. Da gab es auch eine größere Demonstration vor kurzem und da vielleicht jetzt erstmal dazu.
Bueno, como parte de los acuerdos, uno de los puntos que el gobierno debe cumplir es la entrega de tierra a los guerrilleros y a las poblaciones desplazadas por la guerra que tomaron posesión de la tierra.
Ja, einer der Punkte der Friedensabkommen El Salvador ist ja die Übergabe von Ländereien an die Frente-Kämpfer, an die Guerilleros und auch an die Vertriebenen, an die Flüchtlinge aus den kontrollierten Gebieten der FMLN.
El gobierno presenta o está presentando muchas dificultades y problemas, algunos reales, otros irreales, para evitar entregar esta tierra a los guerrilleros.
Und die Regierung, was sie aktuell machen, ist, dass sie einige Probleme, tatsächliche, real existierende Probleme, wie auch vorgeschobene, angeben, um eben die Aushändigung, die Überweisung von Ländereien an die Guerilleros zu verhindern.
Hay mucha presión internacional sobre el gobierno para que cumpla este acuerdo y nosotros creemos que sí lo van a cumplir. Y en ese sentido, la respuesta a la pregunta sobre el papel de la radio ahí es que la radio ha jugado un papel muy importante para mantener la expectativa en los guerrilleros, para mantener las ideas claras sobre su esperanza sobre la tierra.
Und was nun die Einhaltung der Abkommen angeht, denken wir, dass als erstes der internationale Druck, der auf die salvadorianische Regierung ausgeübt wird, eine ganz wesentliche Rolle spielt. Und wir denken auch, dass die Abkommen letztendlich eingehalten werden. Und in Bezug auf die Frage, was auch so die Rolle des Radios dabei ist, denken wir, dass das Radio eine ganz wesentliche Rolle dabei spielt, nämlich um auch die Moral und die Hoffnung unter den Frente-Kämpferinnen, unter den Guerilleros aufrechtzuerhalten, was auch eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, um weiterhin den Druck für die Einhaltung der Abkommen hoch genug zu halten.
Es importante mencionar que la radio ha jugado un importante papel en este sentido del cumplimiento de los acuerdos, no solo con respecto a la tierra, sino en general con el cumplimiento de los acuerdos.
Und ganz generell hat das Radio in Bezug auf die Einhaltung der Friedensabkommen eine ganz wesentliche Rolle gespielt, eben nicht nur was jetzt den was die Problematik der Landfrage angeht, sondern generell die Einhaltung der Abkommen hat das Radio ganz Wesentliches dazu beigetragen.
Y un detalle quizá muy importante es que el presidente de la República, Cristiani, tiene a una persona que escucha diariamente toda la programación de la radio, porque la radio nuestra, la radio Faraón Martí, es una referencia política todavía para el gobierno.
Und ein kleines, aber interessantes Detail ist zum Beispiel, dass innerhalb der Regierung Alfredo Cristiani, der Präsident El Salvadors, eigens eine Person abgestellt hat, die tagtäglich Radio Farabundo hört, mit dem Hintergrund, dass Radio Farabundo eine der wesentlichen und wichtigsten Informationsquellen El Salvadors ist und es eben auch für die Regierung von daher notwendig ist, das Radio als Informationsquelle ernst zu nehmen.
Bueno, esto es lo que pudiera decir sobre el papel de la radio sobre el cumplimiento de los acuerdos.
Ja, das ist das, was ich zur Rolle des Radios in Bezug auf die Einhaltung der Friedensabkommen sagen wollte.
Im Moment ist noch ein Hörer am Telefon, der gehört hat, der will eigentlich was zu Radio Farabundo, zu Radio Venceremos wissen. Und zwar, er hat gehört, dass Radio Venceremos abgeschalten wurde. Vielleicht kann Juan Carlos dazu kurz noch was sagen, zur Situation auch von Venceremos.
Ahora está un oyente llamando por teléfono y tiene una pregunta. Lo que es que él escuchó que Radio Venceremos, eso se refiere a Radio Venceremos, no está transmitiendo ahora por cualquier razón que la callaron o vos sabes algo más sobre eso.
Quisiera preguntarle al amigo oyente de cuándo es esa información, cuándo sabe él que no está transmitiendo la radio.
Ja, Juan Carlos wüsste gerne direkt von dem Hörer, wenn es möglich ist, woher denn die Informationen hat, seit wann denn Radio Venceremos nicht mehr sendet.
Bueno,
es möglich ist, die Information zu kriegen.
Ist nicht möglich, weil der Hörer aber mittlerweile aufgelegt hat, aber halt jetzt nur noch übers Radio zuhört.
No está por teléfono ya.
Yo salí esta semana de San Salvador y Radio Venceremos estaba en el aire. Posiblemente si está fuera del aire será por algún problema técnico, que nos han sucedido muchos problemas técnicos en este periodo especialmente. Y bueno, por momentitos después nos salimos del aire, volvemos a entrar.
Also er selbst ist ja erst seit einer Woche aus El Salvador abgereist. Vor einer Woche hat Radio Venceremos noch gesendet und er weiß jetzt eben momentan nicht genau, woran das liegen kann. Es ist aber auch gut möglich, dass in diesem ganzen Prozess, Übergangsprozess nach wie vor treten ja auch ziemlich viele technische Probleme auf, die sie jetzt selber hatten, und von daher kann es auch sein, dass sie kurzzeitig mal nicht senden, aber bereits morgen schon wieder auf Sendung sind.
Ja, falls wieder, ich wollte jetzt gerade was vorschlagen, und zwar, dass wir von Radio International morgen unser Programm ändern, wenn ihr beiden damit einverstanden seid. Wir haben morgen Abend zwischen 7 und 8 Uhr eine Stunde Sendezeit, dass wir da vielleicht nochmal genauer und länger einfach mit euch beiden und mit unseren Hörern zusammen einfach die Diskussion in Salvador, über Salvador führen.
Bueno, la propuesta es la siguiente, que ahora es poco tiempo que es disponible, pero mañana en el horario de la emisión internacional hay un espacio de una hora que vamos a continuar con esa entrevista un poco más concreta y entonces seguimos mañana.
Bien, sí, claro, y muchas gracias, digamos, por la oportunidad de esta y espero poder transmitirles.
Ja, dann hoffen wir natürlich, dass morgen zwischen 7 und 8 alle Leute, die daran Interesse haben, mitzudiskutieren, sich einschalten. Ja, bis dann morgen Abend bei Radio International.
Ihr hört das Tagesinfo vom 9. Oktober 1992.
So, und weiter geht's hier bei Radio Dreieckland auf 102,3 mit dem Querfunkratschlag, dem Treffen freier Radios hier in Freiburg. Wir haben wieder eine Leitung geschaltet zur alten Uni, die hier in Freiburg in der Bertholdstraße ist. Dort findet heute Abend eine Podiumsdiskussion statt. Heute Nachmittag haben sich die verschiedenen Radioinitiativen untereinander vorgestellt. Eine dieser Initiative, eine aus Niedersachsen, die ist jetzt gerade am Mikrofon dort in der alten Uni. Hallo?
Ja, also hier in der alten Uni hat sich jetzt mittlerweile, haben sich die Reihen etwas gefüllt, es sind mehr geworden, die Leute trudeln langsam ein. Ich habe mir aus Niedersachsen den Thomas Munschig von der Interessengemeinschaft Gemeinnütziger Hörfunk deswegen herausgepickt, weil im Moment diese Interessengemeinschaft oder das Land Niedersachsen eine besondere Wichtigkeit oder Stellung in der Bundesrepublik einnimmt, deswegen, weil dort im Moment nämlich ein Mediengesetz in Mache ist, in dem freie Radios oder ein anderer Rundfunk vorgesehen sein soll. Deswegen auch jetzt meine erste Frage an Thomas. Wie schaut denn im Moment die Situation der Initiativen in Niedersachsen aus, die sich ja in der Interessengemeinschaft zusammengeschlossen haben? Mit welchen Schwierigkeiten haben die von behördlicher Seite da zu kämpfen?
Ja, wir haben natürlich einen langen Prozess hinter uns, Diskussionen mit der Staatskanzlei, Streitereien mit der SPD. Im Moment sieht der zeitliche Fahrplan so aus, dass wir bis zur Sommerpause des nächsten Jahres dieses neue Landesrundfunkgesetz verabschieden werden. Und nach der Koalitionsvereinbarung zwischen Grünen und SPD soll es zu sogenannten Modellversuchen zum nicht kommerziellen Lokalfunk kommen. Es gibt nun aber innerhalb der Koalition einen Streit, und zwar vor dem Hintergrund, dass es in Niedersachsen 14 Lokalradioinitiativen gibt und zwei sogenannte offene Kanalinitiativen für Fernsehen. Der Streit geht nun um eine Finanzierung dieser ganzen Modellversuche. Die Grünen behaupten, dass die sogenannte 2% Anteil an den Rundfunkgebühren, in Niedersachsen ungefähr 15 Millionen Mark, durchaus für diese Modellversuche zu benutzen wären, während die SPD das verneint und sagt, im Rundfunkgebührenstaatsvertrag werde lediglich der offene Kanal erwähnt und dafür dürfe das Geld ausgegeben werden, aber nicht für die nicht kommerziellen Modellversuche, die sich selber finanzieren sollen. Nun hat es einen Kompromiss gegeben, quasi in letzter Minute. Das Gesetz sollte noch in diesem Herbst verabschiedet werden. Und der sieht so aus, dass jetzt drei Rechtsexpertisen eingeholt werden, die die Verwendung oder die Möglichkeit dieser Verwendung dieser Mittel belegen soll, beziehungsweise widerlegen soll. Wir sind relativ zuversichtlich, da das Ganze vor dem Hintergrund der Gesetzgebung des Karlsruher Bundesverfassungsgerichtes zum Rundfunk bisher relativ offen ist in dieser Richtung, nicht kommerzieller Lokalfunk. Allerdings sind die Aussichten, was nun eine tatsächliche Beteiligung an diesen Rundfunkgebühreneinnahmen anbelangt, etwas vager. Wir denken aber trotzdem, dass sich in dieser Richtung etwas bewegt. Und das würde natürlich langfristig Signalwirkung haben, auch für die fünf neuen Länder, die ja in ihrer Privatfunkgesetzgebung jetzt eigentlich gerade am Anfang stehen.
Ja, nun, Gesetze schaffen allein noch keine freien Radios, noch keinen anderen Rundfunk nicht. Es gibt viele Initiativen in Niedersachsen. Kannst du mal kurz das Spektrum umreißen der Initiativen, die dort aktiv sind für einen anderen Rundfunk?
Ja, es ist so, dass sich in diesen letzten zwei Jahren eine ganze Reihe von Interessenten gemeldet haben. Das ging los mit Leuten, die bei einer Lizenzausschreibung das letzte Mal leer ausgegangen waren und die natürlich ganz astreinen kommerziellen, also werbefinanzierten Rundfunk machen wollten, die sich wieder gemeldet haben, die sich plötzlich offene Kanalvereine nennen, die sich freie Radioinitiativen nennen, nur um eben an eine Frequenz zu kommen. Dann gibt es eben Gruppen, die sich noch nicht definitiv entschieden haben, ob sie sich lieber offener Kanal nennen wollen oder ob sie lieber nicht kommerzieller Lokalfunk sein wollen. Und wir, das heißt jetzt ein Zusammenschluss von 7 Radiogruppen, haben von der Interessengemeinschaft gemeinnütziger Hörfunk, wie das Wort schon sagt, also dezidiert gemeinnütziger Hörfunk und kein werbefinanzierter Hörfunk. Wir haben versucht, jetzt diese Gruppen alle zu bündeln, um gegenüber den Politikern eine bessere Lobby zu haben, was uns quasi teilweise gelungen ist. Wir haben also immerhin 50% der bekannten niedersächsischen Initiativen in einem lockeren Zusammenschluss dabei. Und was bisher also in Richtung unsere Lobby ist, in diesem Fall quasi die Grünen, relativ gut gelungen ist, uns an diesem Gesetzgebungsverfahren eben zu beteiligen und dort Ideen hineinzugeben.
Ja, Radio machen oder das Radio machen willens ist langweilig, das wissen alle, die es mal gemacht haben, außer man wird gut dafür bezahlt. Was wollen denn diese Initiativen für ein Radio machen? Was sind denn eigentlich die Inhalte dieser Radios bzw. dieser Rundfunkinitiativen?
Also Radio Dreieckland, das muss man ja nun mal sagen, also wenn es in dieser Region vielleicht auch vergeblich ist, war wirklich Vorbild für die Arbeit, die natürlich auch dort in Niedersachsen angestrebt wird. Es geht uns in erster Linie darum, Gegenöffentlichkeit zu einer Situation zu produzieren, die in Niedersachsen so aussieht, dass es nur noch ganze sogenannte 12 publizistische Einheiten, also sprich eigene politische Redaktionen in der Tageszeitungslandschaft gibt. Es gibt zwar gemessen an anderen Bundesländern in Niedersachsen noch relativ viele Tageszeitungen, allerdings sind diese von mehreren Großkonzernen also dominiert. Das heißt, Leute, die in einem Landkreis, wie meinetwegen dem Landkreis Holzminden, aus dem ich komme, leben, haben wirklich nur eine Landkreiszeitung zur Auswahl. Es gibt also dort tatsächlich nachweisbar eben auch bestimmte Nachrichten, die einfach nicht erscheinen. Und das ist natürlich ein weites Feld, auf dem sich also diese Arbeit in dem Radio kaprizieren wird.
Ja, Gegenöffentlichkeit heißt in allen Fällen auch gegen eine herrschende Klasse, gegen eine herrschende Medienöffentlichkeit, auch im Endeffekt gegen die herrschende Regierung. Gibt es da nicht einen Widerspruch dazu, von einer Regierungskoalition Rot-Grün jetzt das einzufordern, wo man eigentlich eine Gegenöffentlichkeit dazu darstellen will?
Also es hört sich alles sehr viel militanter an, als es wirklich dann im Alltag wirklich so sein wird, nehme ich mal an. Ich denke, vieles von dem, was dort den Alltag eines solchen Radios ausmachen kann, ist noch längst nicht so hochpolitisch. Es geht da zum Beispiel einfach um viel hautnahere Fragen wie die Kreismülldeponie und dass dort dann Gutachten, die meinetwegen von Bürgerinitiativen über Greenpeace oder Robin Wood oder wer auch immer als Hilfestellung gewirkt hat, einfach eine größere Öffentlichkeit als die der Fachexpertenöffentlichkeit erreicht, sodass Leute auch das Gefühl haben, sie werden gehört. Und ich denke, gerade in diesen Zeiten, wo also die Politik immer weniger Glaubwürdigkeit findet, ist es sehr wichtig, eigentlich den Bürgern wieder das Gefühl zu geben und zu vermitteln, sie werden gehört und sie können sich hier wirklich einmischen und sie können Gehör finden und auch mit anderen Leuten zusammen etwas bewegen.
Bis wann werden wir zu den ersten Sendestarts in Niedersachsen eingeladen?
Ich hoffe, es wird zum Sommer nächsten Jahres schon klappen, aber es kann natürlich sein, dass die Post wieder irgendwelche Gründe findet, um zu sagen, wir müssen noch ein bisschen an den Frequenzen herummessen. Und dann kann es sein, dass es doch zum Januar 94 wird, was insofern ganz interessant sein wird, als dass das die Vorwahlphase für die niedersächsischen Landtagswahlen sein wird.
Du kennst auch die Piratenradioszene in Niedersachsen nicht schlecht. Gibt es da noch welche, wird es da noch welche geben und ist es damit gegessen?
Ich denke, bekannt müsste geworden sein der Versuch der gefeuerten Belegschaft des Olympia-Schreibmaschinenwerks in Wilhelmshaven. Sie haben nämlich einen Piratensender seit April auf Sendung. Er sendet mittlerweile nicht mehr verfolgt von Post und Polizei. Und ich denke aber, dass sich solche Aktionen wirklich nur an Auseinandersetzungspunkten wie meinetwegen Giftmülldeponien, wir haben also zwei oder drei solche Standorte, der Schacht Konrad ist nicht nur Taz-Lesern ein Begriff, dort soll ein Endlager für radioaktiven Müll entstehen. An solchen Orten wird sich sicher die eine oder andere Gruppe immer wieder finden, die solche Radios betreiben wird. Aber wir haben nach diesen 15 Jahren Auseinandersetzungen um legale oder illegale Sender auch explizit die Initiative ergriffen zu sagen, wir probieren es auf diesem legalen Weg, wir versuchen es wirklich mit einem breitesten Bürgerbündnis. Bei uns gibt es kein Szeneradio, bei uns gibt es kein linksliberales Radio, natürlich auch kein rechtsgedrehtes Radio. Wir wollen probieren, wirklich dem etwas konservativeren Zuschnitt Niedersachsens da zu entsprechen und wirklich auf einer breiten Basis anzufangen. Und ich denke, das ist auch die Voraussetzung überhaupt, dass sich das trägt. Wir haben ja in Niedersachsen immerhin schon längere Jahre jetzt Erfahrung mit privatkommerziellen Sendern. Und wir von den Radioinitiativen haben eigentlich nicht vor, die Leute rund um die Uhr an ihr Radioapparat zu fesseln, sondern dort soll gezielt eben, was vor Ort interessiert, rüberkommen.
So, Josef, ich weiß nicht,
ob... Ich danke dir dafür, dass Sie gekommen sind. Ich danke dir dafür, dass du hier zu diesem Interview bereit warst. Danke. Und ich gebe zurück ins Studio in die Adlerstraße.
Das ist nett, denn Zeit ist ein Riese und die läuft uns im Moment gerade davon. Wir machen ja weiter mit dem Info, beziehungsweise mit einer historischen Erinnerung, die jetzt folgt. So, das Lied, was ihr gerade gehört habt, sollte an Che Guevara erinnern. Vor 25 Jahren wurde Che Guevara von bolivianischen Militärs auf Order des CIA ermordet. Wir machen jetzt weiter hier im Info noch mit voraussichtlich zwei Beiträgen. Zunächst kommt jetzt der Beitrag zum Rechtsruck, das Interview mit Reinhard Kühnel aus Marburg. Und anschließend wird dann unser Nachruf kommen auf den gestern verstorbenen Willy Brandt.
Ihr hört das Tagesinfo vom 9. Oktober 1992.
Ein Rechtsruck geht durch die BRD. Auch in der bürgerlich-liberalen Presse wird anlässlich des Jahrestages der Wiedervereinigung über den Druck von rechts und eine im Gang befindliche Weimarisierung dieses Staates resoniert. Während der Bundestag mit einer Entschließung die ausländerfeindlichen und antisemitischen Übergriffe als Anschlag auf den inneren Frieden und den Rechtsstaat verurteilt, läuten die gleichen Parteien mit dem Abbau demokratischer Grundrechte im Innern, verschärften Ausländer- und Asylgesetzen und der Durchsetzung eines weltweiten Kampfeinsatzes der Bundeswehr die nächste Runde in dem Rennen ein, dessen Ziel heißt, Deutschland zurück in den Kreis der Supermächte. Sie selbst sind es, die den inneren Frieden und den Rechtsstaat torpedieren. Den politisch Herrschenden kommen die terroristischen Angriffe der Faschisten auf Flüchtlinge gerade recht gelegen, weil sie ihnen den Vorwand bieten, die exekutive Staatsgewalt zu stärken und demokratische und soziale Bürgerrechte abzubauen. Ein Widerstand gegen eine solche Politik wird auf diese Weise von vornherein erschwert, wenn nicht unmöglich gemacht. So lautet eine Einschätzung der aktuellen politischen Situation des Marburger Politikwissenschaftlers und Buchautors Reinhard Kühnel, mit dem wir heute Morgen über den Rechtsruck in Deutschland und dessen Ursachen und die Bedeutung nationalistischer und rassistischer Ideologien in der deutschen Bevölkerung sprachen. Für Kühnel geben die Parteien dem Terror von rechts nach, um bereits früher gefasste Ziele zu verfolgen. Dabei wäre auch ein anderes Verhalten denkbar.
Also damals wie heute können sich Parteien zu einer solchen Problemlage natürlich sehr unterschiedlich verhalten. Ich nenne mal sozusagen die beiden konsequentesten Verhaltensformen, die sich aber gegenüberstehen. Die beiden Alternativen also. Man kann entweder die wirklichen sozialen Probleme benennen und anpacken an ihre Wurzel. In dem Fall wären das also Wohnungsbau, Arbeitslosigkeit, Bildungschancen, Gesundheitsversorgung, Umweltpolitik. Und man müsste dann zugleich die Staatsmacht energisch einsetzen, um die Menschenrechte zu schützen gegenüber diesen rechtsradikalen terroristischen Aktivitäten. Das wäre die eine Möglichkeit. Und wie soll ich denn sagen, einige schwache Elemente von einer solchen politischen Variante gibt es natürlich in der Reaktion einiger Parteien. Oder aber, man kann dem Terror von rechts gleichsam nachgeben und sagen, im Grunde haben die ja recht mit ihren Forderungen. Und ganz besonders die Unionsparteien, aber jetzt eben auch schon ansatzweise die anderen Parteien, mehr oder weniger, schlagen eigentlich hauptsächlich diesen zweiten Weg ein. Es gibt sogar Gründe für den Verdacht, meine ich, dass die rechtsextremen Aktivitäten dieser Politik nicht unwillkommen sind. Wenn man sich mal anschaut, dass direkt nach den unmenschlichen Ausschreitungen von Rostock von den Unionsparteien ganz konkrete Forderungen gekommen sind, also nicht nur das Asylrecht, naja, so abzuschaffen, so abzuwandeln, dass wahrscheinlich nicht mehr viel davon übrig bleiben wird, sondern auch die Kompetenzen der Polizei zu verstärken, das Demonstrationsrecht einzuschränken, die Bürgerrechte einzuschränken, dann sieht man, das waren doch eigentlich Forderungen, die die Unionsparteien schon seit langem vertreten haben. Und jetzt haben sie sozusagen einen Anlass gesehen, mit dem Votum große Bevölkerungsteile diese Forderungen wieder nach vorn zu bringen. So wird vielleicht auch erklärlich, weshalb auf einmal nicht genügend Polizei da war und die Polizei sehr zögerlich eingesetzt worden ist und manchmal direkt dem rechtsextremen Terror freie Bahn gegeben worden ist. Wenn man mal vergleicht, mit welcher Wucht die Staatsmacht gegen die Linke eingesetzt worden ist, damals zum Beispiel bei der Stadtbahn West, obwohl dort nicht Menschenleben durch die Demonstrationen der Linken gefährdet waren. Das alles legt eben den Gedanken nahe, dass diese Aktivitäten der extremen Rechten nicht ganz unwillkommen gewesen sind, um die eigene Politik voranzubringen. Und das ist übrigens auch nichts ganz Neues, wenn man sich das Verhalten der Polizei gegenüber dem Terror der SA zu Beginn der 30er Jahre anschaut. Man hat diesen Aktivitäten teilweise freie Bahn gelassen, weil sie Argumente geboten haben, um sozusagen das gesamte Feld der Politik nach rechts zu verschieben.
Einen Rechtsruck konstatiert Kühnel auch in der derzeitigen Parteienlandschaft. Obwohl durchaus die Gefahr bestünde, dass sich eine neue faschistische Massenbewegung in Deutschland formiert, die ihren Rückhalt in den sozialen Ängsten der Bevölkerung findet, glaubt Kühnel nicht daran, dass die Errichtung einer faschistischen Diktatur Ziel und Interesse der herrschenden Eliten sei.
Und diese rechtsradikalen Aktivitäten und Gruppen und Ideologien werden von den herrschenden Kräften in Politik und Wirtschaft benutzt, um die eigenen Ziele zu verfolgen, aber unter dem Vorwand, man müsse ihnen doch den Wind aus den Segeln nehmen. Und das ist aber natürlich ein sehr, sehr gefährliches Spiel. Aber im Unterschied zu damals würde ich sagen, diese herrschende Politik zielt nicht auf die Errichtung einer faschistischen Diktatur. Ich denke, dass das schon wegen des gesamten veränderten internationalen Umfeldes nicht mehr möglich ist, dass diese Variante deswegen ausscheidet, dass die Bundesrepublik in hohem Maße angewiesen ist auf Weltmarktbeziehungen. Und das ist ein ideologisch und politisch sehr, sehr sensibles Feld. Da muss man auch Rücksicht nehmen auf Stimmungen im Ausland und die Aufmerksamkeit des Auslandes gegen solche Aktivitäten. In Deutschland ist nach wie vor sehr, sehr groß. Wohl aber zielt diese Politik der herrschenden politischen und ökonomischen Kräfte auf die Stärkung der Staatsgewalt, auf die Schwächung der Bürgerrechte und kann insoweit schon als Rechtsruck bezeichnet werden. Das kann sich abspielen innerhalb der Institutionen des Parlamentarismus. Aber das eigentliche Ziel dabei ist, und das hat jetzt wieder etwas mit kapitalistischen Grundstrukturen zu tun, das eigentliche Ziel dabei ist, den Massen, den arbeitenden Massen, der arbeitenden Bevölkerung die Möglichkeiten zu nehmen oder mindestens diese Möglichkeiten zu schwächen, ihre eigenen Rechte wahrzunehmen und für die Verteidigung ihrer sozialen Rechte einzutreten.
Es geht nach Meinung von Reinhard Kühnel den Herrschenden eher darum, die enormen Kosten des Ausbaus der BRD zur Supermacht möglichst widerstandslos auf die breiten Massen zu verteilen. Diese breiten Massen also seien ebenso wenig faschistisch, wie es die Wählerinnen der NSDAP gewesen seien. Dennoch ermöglichten und tragen sie durch ihr Verhalten eine faschistische Politik.
Und wenn wir jetzt mal als Beispiel die 12 Millionen Wähler nehmen, die im Jahr 1932 die NSDAP gewählt haben, so würde man ihnen sicherlich nicht gerecht, wenn man sagen würde, das waren halt allesamt unverbesserliche fanatische Faschisten oder das war einfach Mob. Sondern das waren halt Menschen, die sich bedrängt sahen von der sozialen Misere, von der Vernichtung ihrer Zukunftshoffnungen und so weiter. Und die deshalb nach einem Ausweg gesucht haben. Und die deshalb gefragt haben, wer denn schuld an ihrer Misere ist. Und nun kam die NSDAP und hat ihnen gesagt, schuld an der ganzen Misere sind die Juden, die Kommunisten und die Gewerkschaften. Und von da aus haben diese Menschen dann den Terror, den die SA auf den Straßen entfaltet hat, gebilligt. Und viele haben sogar mitgemacht. Sich bei solchen Menschen damals wie heute eigentlich eher um Suchende, denn um fanatische Faschisten, aber, und dieses Aber ist sehr, sehr wichtig, durch ihr Verhalten haben sie damals dazu beigetragen, dass dann faschistische Politik mit all ihrer Brutalität und dem Terror gemacht werden konnte. Und heute sind wir insoweit durchaus in einer ähnlichen Lage. Die Wähler der NPD oder der Republikaner oder die Leute, die da jetzt Beifall klatschen, sind natürlich in ihrer Mehrheit keine überzeugten, unverbesserlichen Faschisten und sie sind auch kein Mob. Sie sind geplagt von vielerlei Bedrohungsängsten, Angst um den Arbeitsplatz, Angst um die Wohnung, Angst um den sozialen Status, Angst um die Bildungschancen ihrer Kinder und so weiter. Und auch sie fragen sich natürlich, wer ist denn schuld an all diesen Gefahren und an all diesen Bedrohungen. Und nun hören Sie, schuld sind die Ausländer, schuld ist die Asylantenflut. Und das hören Sie nicht nur von der extremen Rechten, sondern auch von der CDU und der CSU und von der Bild-Zeitung und so weiter. Und dann sagen sich natürlich viele, ja, wenn das so ist, dann muss man doch was dagegen tun. Naja, und auch jetzt muss man sagen, sie helfen damit, ob das in ihrer Absicht liegt oder nicht. Sie helfen damit, die extreme Rechte stärker zu machen. Und auch jetzt gilt, die wirklichen Ursachen der großen sozialen Probleme, die sie bedrängen, bleiben ihnen eben verborgen.
Die wirklichen Ursachen dieser Politik entspringen, so Reinhard Kühnel, dem sozialökonomischen System der BRD. Nur von den kapitalistischen Interessen her ist das Phänomen Faschismus verständlich, und solange diese existieren, bleibt der Faschismus eine aktuelle Bedrohung.
Also ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass alle diese Gefahren nur überwunden werden können langfristig dadurch, dass die große Mehrheit der Bevölkerung ihre eigenen Lebensbedingungen selber autonom bestimmen kann. Und das heißt aber auch, dass Demokratie natürlich an den Fabriktoren nicht Halt machen darf, sondern dass die Gesamtheit der Lebensbedingungen, gerade ja auch die, die für die Lebensgrundlagen entscheidend sind, nämlich die wirtschaftlichen Lebensbedingungen, von der Bevölkerung selber unter Kontrolle genommen werden müssen. Also es ist dies sozusagen eine Ausweitung der Demokratie auf alle Lebensbereiche, und das läuft auf Sozialismus hinaus, das ist schon klar. Dafür sind gegenwärtig die politischen Rahmenbedingungen sehr, sehr schlecht. Aber ich denke, dass die arbeitende Bevölkerung einfach aufgrund ihrer elementaren alltäglichen Lebenserfahrungen wieder immer stärker in diese Richtung wird gedrängt werden müssen. Dass sie nur eine Zukunft haben, wenn es ihnen gelingt, ihre eigenen Existenzbedingungen selber in die Hand zu nehmen. Das wird ein längerfristiger Lernprozess sein, aber ich denke, aus den Alltagserfahrungen heraus werden solche Impulse und Sehnsüchte und Bedürfnisse immer aufs Neue entstehen, und es werden sich dann auch wieder politische Kräfte bilden, die das zum Programm machen.
Soweit eine Einschätzung von Reinhard Kühnel, Professor für Politikwissenschaften an der Universität in Marburg, Autor diverser Bücher zum Dritten Reich, zu Faschismustheorien und zur Weimarer Republik. Zuletzt erschien von ihm 1990 ein Buch, das heißt Gefahr von Rechts, Vergangenheit und Gegenwart der extremen Rechten.
Hört niemand zu, was? Können Sie meine Stimme hören? Können Sie meine Stimme hören? Können Sie meine Stimme hören? Meine sehr verehrten Damen und Herren.
Ein Idol war er, ein Friedenskanzler, ein Widerstandskämpfer, ein Erfüllungsgehilfe Moskaus, ein Ausverkäufer Deutschlands, ein Tempomacher der deutschen Einigung, ein Kultkasper zu Lebzeiten, ein Wendehals, ein kritischer Patriot, nannte ihn Klaus Bölling heute Morgen. Der erste deutsche Kanzler, der aus der Herrenvolk-Tradition herausführt, sagte Heinrich Böll. Willy Brandt, tatsächlich eine Symbolfigur, auch innerhalb einer Linken, die auf Symbole nicht verzichten will. Und wenn ein Mythos stirbt, dann sind die Nachrufe postwendend.
Willy Brandt hat mit seiner Politik der Aussöhnung mit den Nachbarn im Osten Weltgeschichte geschrieben. Er war damit zugleich der Wegbereiter der deutschen Wiedervereinigung.
So Gernot Erder und andere Freiburger SPD-Größen in einer Presseerklärung heute Mittag. Eine schillernde Kultfigur vom Kaliber Willy Brandts dürfte von allen Seiten zum obskuren Objekt des politischen Missbrauchs werden. Willy ist unser, werden die meisten aus vollem Herzen hoffen und auch sagen. Horst Eberhard Richter, der Analytiker der Nation, meinte schon, in der Liebe zu Willy Brandt konnte man sich versichern, mit dem Ich-Ideal einig zu sein. Brandts biologistische Beurteilung der Wiedervereinigung ist geflügelt Wort geworden. Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. War Brandt ein Wendehals? Vom Friedensnobelpreisträger zum agitierenden Nationalisten? Vom Kanzler der Menschlichkeit zur patriotischen Eminenz? Mit einigen starken Worten aus Brandtschen Reden und Schriften seit 1948 wollen wir die Politik des ehemaligen Widerstandskämpfers darstellen, der 1931 aus der SPD ausscherte, weil ihm ihre Politik zu opportunistisch wurde.
Berlin gehört zu Europa und nicht zu Sibirien.
So Willy Brandt 1948 in Berlin, wo er sich an die Seite des rechten Sozialdemokraten Ernst Reuter stellte, der als damaliger Oberbürgermeister eine SPD-dominierte Allparteienregierung führte. Er wird zu einem Anheizer des Kalten Krieges, nennt die SED-Regierung eine Protektoratsherrschaft und jammert später über die Volksfremdheit des Zonenregimes. 1949 wird er Berlin-Abgeordneter des ersten Bundestages. Seine erste Rede steht wie ein Programm für kommende 40 Jahre.
Die Aufgabe Berlins besteht unter anderem darin, die Stabilisierung einer sowjetischen Ordnung der Sowjetzone so sehr wie möglich zu erschweren und damit Wege für eine Wiedervereinigung des deutschen Westens und Ostens offen zu halten.
Dem Berliner SPD-Landesverband will Brandt auch bürgerlichen Wählern öffnen. Die Auseinandersetzung mit dem Traditionssozialisten Franz Neumann endet erst 1958. Annemarie Renger erinnert sich, da blieb kein Auge trocken. Alles, was damals als links galt, das musste weg. Die Springerpresse greift den neuen regierenden Bürgermeister unter die Arme.
Er hütet das kämpferische Feuer, das in der Reichshauptstadt immer wieder entfacht werden muss.
Und Brandt selber, der um die Verlegung von Bundeseinrichtungen in die Frontstadt streitet, fordert:
Berlin als Mittelpunkt des Ringens um das ganze Deutschland zu erkennen und anzuerkennen.
Das wäre
eine nationalpolitische Aufgabe.
Geh mit der Zeit, geh mit der SPD. So das Motto des Godesberger Programms, mit dem sich 1959 die alte Dame zur Volkspartei verwandelt und sich von ihrer sozialistischen Vergangenheit lossagt. Für die Bundestagswahl 61 wird Brandt zum Kanzlerkandidaten nominiert. Kurz vor der Wahl wird die Berliner Mauer gebaut. Ein KZ-Zaun werde durch Berlin gezogen, meint Brandt. Die SPD verliert die Wahl.
Wir sollten uns darauf konzentrieren, eine Entwicklung zu unterstützen, die uns mehr verspricht als bloße Selbstbehauptung, die dazu beitragen kann, eine friedliche und dynamische Transformation zu fördern.
So skizziert er 1963 die angeblich neue Ostpolitik in seinem Buch Koexistenz, Zwang zum Wagnis. Es folgt die Annäherung an den Osten, für die der Name Brandt steht. Er schlägt vor,
den Ost-West-Handel endlich als wichtiges Instrument aufzufassen, zu organisieren und zu nutzen.
Die sogenannten freien Völker sollen einen umfassenden Plan wirtschaftlicher Zusammenarbeit aufstellen, eine Koexistenz mit dem Osten also unter ökonomischem Diktat der Märkte. War Brandt wirklich ein Annäherer an den Osten oder hatte er letztlich nicht einfach deutsche Interessen im Sinn? Diesmal ein Zitat aus der nationalistischen Ecke.
Breslau, Oppeln, Gleiwitz, Hirschberg, Glogau, Grünberg. Das sind nicht nur Namen, das sind lebendige Erinnerungen, die in den Seelen von Generationen verwurzelt sind und unaufhörlich an unser Gewissen klopfen. Verzicht ist Verrat, wer wollte das bestreiten?
Wir schaffen das moderne Deutschland. Mit diesem Motto gewinnt 1969 die SPD die Wahl. Brandt erklärt:
Jetzt hat Hitler endgültig den Krieg verloren.
Er sieht sich als Kanzler.
Nicht eines besiegten, sondern eines befreiten Deutschland.
1970 schließt die Bundesregierung die Ostverträge ab. Zwar wird die Unverletzlichkeit aller Grenzen in Europa, einschließlich der Oder-Neisser Grenze, festgestellt, bleibt aber, um einem Friedensvertrag nicht vorzugreifen, einem Gewaltverzicht untergeordnet. Brandt beruhigt die Vertriebenen.
Ein formalisierter Gewaltverzicht wird das Buch der deutschen Geschichte ganz gewiss nicht zuschlagen. Oder es wird ihn nicht geben. Glaubt denn hier jemand, dass sich etwas an meiner Gesinnung und meinen Grundsätzen geändert hat?
Im Mai 1974 tritt er zurück, die Guillaume-Affäre. In der schwersten Wirtschaftskrise der Nachkriegszeit wird der Macher Schmidt auf seinen Stuhl gehoben. Brandt wird zum Symbol der Versöhnung. Den NATO-Doppelbeschluss habe er allein aus Loyalität gegen Helmut Schmidt zugestimmt. Der Friedenskanzler Willy Brandt. Er warb für die Notstandsgesetze, initiierte den radikalen Erlass und leitete den Ausbau der Repressionsinstrumente ins Monströse. Was macht Willy Brandt so unantastbar?
Die Geschichte darf nicht zu einem Mühlstein werden, der uns niemals aus der Vergangenheit entlässt.
Die Wiedergutmachung der Deutschen war der eigentliche Inhalt seiner Politik. Das eigene Ich-Ideal findet sich in der Liebe zu Brandt als Deutscher wieder.
Ein guter Deutscher kann kein Nationalist sein.
Die Vergangenheit des Politikers Willy Brandt muss erst noch aufgearbeitet werden. Aber ein Mythos stirbt nie. Die Zitate sind entnommen einem Konkretartikel Wolfgang Schneiders vom März 1990.
Da hört niemand zu, was? Können Sie meine Stimme hören? Können Sie
Ehe wir jetzt zu den Veranstaltungshinweisen hier im Info kommen, noch eine Meldung, die hier vom Infoladen in München zu uns ins Haus geflattert ist. Die möchte ich gerade mal vorlesen. Am 26. September 92 gegen 14.30 Uhr wurde am Antifa-Stand auf dem Pariser Platz in München ein Antifaschist von der Polizei verhaftet. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft in der JVA Stadelheim. Gegen ihn laufen polizeiliche Ermittlungen, wo er der Mittäterschaft am Raub einer Jacke verdächtigt wird. Als eigentlicher Haftgrund werden Verdunkelungs- und Fluchtgefahr genannt. Für uns zählen andere Fakten. Micha macht seit seiner Festnahme von seinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch. Es wurde uns bisher nicht gestattet, ihn in der Haft zu besuchen. Ein persönlicher Kontakt zu ihm ist lediglich über seinen Anwalt möglich. Die zuständige Staatsanwaltschaft verfügt angeblich noch nicht über seine Akte und die Ermittlungsrichterin darf ohne staatsanwaltschaftlichen Beschluss nicht entscheiden. Wir fordern darum die sofortige Aufhebung der Untersuchungshaft für Micha. Freiheit für alle inhaftierten Antifaschistinnen und überhaupt Liebe und Kraft. Unterzeichnet von der Antifa in München.
Ihr hört das Tagesinfo vom 9. Oktober 1992.
Wer glaubt, dass Kirche und Staat in unseren deutschen Landen voneinander unabhängig sind bzw. arbeiten, der sollte sich mal die Weisung anschauen, die gestern in allen Pfarrämtern im Dekanat Tauberbischofsheim vom Generalvikar auf dem Tisch lag. In diesem Schreiben wird an die Grundsätze der Zusammenarbeit zwischen Staat und Kirche erinnert, um Mitarbeiter kirchlicher Einrichtungen davon abzuhalten, sich während ihrer Arbeitszeit an Kundgebungen gegen eine politische Entscheidung der Landesregierung zu beteiligen. Konkret geht es um die geplanten Demonstrationen gegen die Aussetzung der Kindergartenrichtlinien in Baden-Württemberg, die festlegen, wie viel Platz ein Kind braucht und welche Gruppengröße als pädagogisches Maximum erachtet wird. Weiterhin regeln diese Richtlinien die Relation des Personals pro Gruppe und diese Richtlinien wurden in den letzten Jahren schon mehrmals zu Ungunsten der Kindergärten vereinfacht. Was nun nach der geplanten Aussetzung der Richtlinien in den jetzt schon überfüllten Kindergärten passiert, darüber wollen wir an dieser Stelle lieber nicht weiter spekulieren. Wer sich dennoch natürlich unter sträflicher Missachtung der generalvikarischen Weisungen als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin von kirchlichen Einrichtungen oder nicht an einer Demo gegen die Aussetzung beteiligen möchte, kann dies morgen tun, nämlich Samstag um 11 Uhr auf dem Augustinerplatz und gegen 13 Uhr wird es eine Kundgebung, eine Abschlusskundgebung ebenfalls auf dem Augustinerplatz geben. Und dann wird es wahrscheinlich doch etwas chaotischer werden auf dem Augustinerplatz, denn morgen, ebenfalls Samstag, 10. Oktober, ist noch etwas anderes um 10 Uhr auf dem Augustinerplatz hier in Freiburg, nämlich in den Aktionswochen gegen die 500-Jahr-Feiern Lateinamerika, Solidarität und Widerstand vom 5. bis 17. Oktober 92 findet dort ein Kultur- und Aktionstag statt. Und zwar aktuelle Informationen über Lateinamerika und kritische kulturelle Veranstaltungen zum Thema werden bei diesem Aktionstag geboten. Hier steht in dem Flugblatt, wir feiern kein Fest, sondern vereinen uns in Solidarität mit den Völkern und Menschen Lateinamerikas an diesem Datum und bieten euch an, daran teilzunehmen. Verschiedene Gruppen wirken daran mit, zum Beispiel ein Theater Firlefanz, ein Förderung zur Landwirtschaft und Umweltschutz, Murales, dann Straßentheater und so weiter. Wie gesagt, morgen dann auch zusätzlich zu der Demo gegen die Kindergartenrichtlinienaufhebung, dann diese Kundgebung um 10 Uhr allerdings schon. Oh, Viga, toll, oh, sun, oh, Viga.
Ja, ebenfalls morgen um 14 Uhr findet noch eine Demonstration statt. Worum es dabei geht, wird uns jetzt ein Mensch, der hier im Studio sitzt, mal kurz erläutern.
Also die Demonstration, die morgen um 14 Uhr vom Regierungspräsidium beginnt, ist ein Aufruf der Türkei-Information. Dieser Aufruf wird auch unterstützt von zahlreichen Gruppen aus Freiburg und Umgebung. Die Hauptforderungen dieser Demonstration sind: stoppt der Militär- und Wirtschaftshilfe an das türkische Regime, keinen Urlaub im Land der Folterer und Massaker, weg mit den Sondergesetzen für Ausländer in der BRD und keine Internierungslager für Flüchtlinge. Und beenden, die ganze Demonstration wird dann enden beim Bertholdsbrunnen.
Eine weitere Demonstration ist zu vermelden an diesem demonstrationsreichen Wochenende. Zwar nicht in Freiburg, sondern in Konstanz. Dort wollen nämlich die Republikaner ihren Landesparteitag abhalten. Nach dem Wahlerfolg bei den letzten Landtagswahlen werden die Faschisten diesen Landesparteitag nutzen, um ihre menschenverachtende Politik weiter zu verankern. Dafür wird sicher der Bundesvorsitzende Schönhuber sorgen. Weitere Redner sind der Landesvorsitzende Kees, der Fraktionsvorsitzende im Landtag Rolf Schlierer, Bundesvorstandsmitglied Alexander Hausmann und die beiden Jungrepublikaner Sascha Senst und Frederik Heinemann. Zu dieser Demonstration ruft ein relativ breites Bündnis auf, angefangen von der Alternativen Linken Liste über die Freie Grüne Liste, Friedensinitiative, Infokneipe, die Garagor-Verein etc. pp. Die Demonstration findet statt am Sonntag, den 11. Oktober ab 10.30 Uhr ist die Auftaktkundgebung auf dem Fischmarkt in Konstanz und um 13 Uhr gibt es eine Abschlusskundgebung auf der Marktstätte, wo verschiedene Leute reden werden. Nach meinen Infos gibt es jetzt hier keinen zentralen Treffpunkt, wo jetzt Leute aus Freiburg sich treffen können, um da zusammen hinzufahren. Also müsst ihr halt gucken, wie ihr hinkommt. Um 10.30 Uhr jedenfalls geht es da in Konstanz los.
So, gleichzeitig mit diesem Info endet auch diese fünfstündige Sondersendung zum Querfunkratschlag, dem Radiotreffen freier Radioinitiativen und Gruppen. Wer an einer öffentlichen Diskussion teilnehmen will zum Thema Gegenöffentlichkeit in den 90er Jahren, der kann dies heute Abend in der alten Uni tun. Und zwar um 20 Uhr, alte Uni, das ist in der Bertholdstraße. Und zwar werden da teilnehmen auf dem Podium Oliver Thohlmein, Alexander Schindowski, Gerd Lowink, Bertram Rothemund, Ute Gerhardt und eine Vertreterin von Radio Frei, einer Radioinitiative in Erfurt.
Okay, schönen Dank für die Info. Als letztes vielleicht noch durchzusagen, der heute Mittag angekündigte Beitrag über Chile, der wird morgen auf Radio International ausgestrahlt, und zwar morgen um 19 Uhr. Hier auf Radio Dreikland ist der dann zu hören. Und der zweite angekündigte Beitrag über Lengerich, der wird am Montag im Info laufen. Vielleicht will der Redakteur, der den erstellt hat, noch was dazu sagen.
Eigentlich nichts mehr, außer dass er wirklich Lengerich geworden ist, etwas zu lang nämlich, dass er überhaupt heute nicht mehr reingepasst hat. Wie gesagt, hört am Montag rein, um 18 Uhr dann wieder im Tagesinfo.
Ja, und da wird es sicher auch noch mehr interessante Themen geben, also es lohnt sich ja immer, das Info einzuschalten. Okay, also wir sagen dann tschüss, bis zu einem neuen.
Tagesinfo.